Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Hallo aus Hellerbrunn. Am Mikrofon begrüßt euch Mischa Drautz. Vielleicht seid ihr ja Mir san Tier Stammhörerin oder Stammhörer. Vielleicht hört ihr aber auch zum ersten Mal bei uns rein. Wir lassen euch in diesem Podcast hinter die Kulissen des Tierpark Hellerbrunn blicken. Und heute hören wir einmal mehr, warum ein Zoo so viel mehr ist als faszinierende Tiere anschauen. In einem modernen Zoo wird geforscht, um mehr über die Tiere rauszufinden und auch um zum Artenschutz beizutragen. Und ganz viel und ganz konkret zum Forschen kann uns unser heutiger Gesprächspartner dazu erzählen. Das ist heute niemand vom Tierparkteam, sondern Professor Paul Dierkes, Zoo- und Wildtierbiologe von der Uni Frankfurt. Hallo.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich da bin.
Immer mal wieder ja zu Artenschutzvorträgen im Tierpark Hellerbrunn. Und jetzt haben wir die Chance, mal eine Podcast-Folge zu machen. Und es ist unglaublich. Euer Team ist in 70 Zoos in Europa und sonst wo am Forschen.
Ja, ist vollkommen richtig. Also wir sind sehr viel unterwegs, einfach deswegen, weil wir versuchen, möglichst viele unterschiedliche Gruppen von Tieren, aber auch viele Individuen zu erforschen, damit man generelle Aussagen über Zootiere machen kann und nicht nur über einzelne Individuen.
Professur für Zootiere, wo genau das auch erforscht wird. Wie geht's denen hier?
Ja, genau. Also in Frankfurt gibt's im Masterstudiengang ein richtiges Modul Zoo- und Wildtierbiologie und das ist sehr gut nachgefragt. Also wir haben sehr viele Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, auch ganz viele Doktorarbeiten, die bei uns stattfinden zu ganz unterschiedlichen Tierarten, beispielsweise zu Katas.
Genau, wir sind nämlich jetzt im Haus der kleinen Affen bei den Katas. Und was gibt's da für eine Forschung, von der du berichten kannst?
Wenn man jetzt hier ins Gehege schaut, man sieht die Tiere sehr schön. Im natürlichen Habitat ist das aber anders. Die leben meistens sehr versteckt, sind kaum zu sehen, aber sehr gut zu hören. Deswegen machen wir viel bioakustische Forschung. Also wir hören uns quasi die Tierlaute an und nutzen diese Messungen dann wirklich für Artenschutzzwecke.
Das musst du natürlich noch ein bisschen genauer erläutern. Also ich stelle erstmal in einem Tierpark, in eine Anlage von den Katas, Audioaufnahmegeräte.
Ja, ganz genau. Also das Mikrofon, was ich jetzt quasi vor dem Mund habe, das haben die Katas im Prinzip auch so, dass man die Tiere gut aufzeichnen kann. Also wir nehmen quasi diese Tierlaute auf.
Dann auch wirklich 24 Stunden wahrscheinlich?
Ja, noch länger, wochenlang, weil wir viele Tierlaute brauchen, weil wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Und wenn man damit arbeitet, braucht man quasi viel Datenmaterial, um so eine künstliche Intelligenz zu trainieren, also viel Trainingsmaterial.
Okay, es wird immer wilder. Also jetzt mit KI, wahrscheinlich deshalb, weil ihr jetzt ja auch nicht das alles nachhören könnt. Du kannst ja jetzt nicht 2 Wochen Laute von Katas aufnehmen und die alle abhören. Da wird man ja auch ein bisschen wahnsinnig, würde ich fast sagen.
Ja, ganz genau. Also ich würde nicht wahnsinnig werden, sondern meine Doktorandin.
Okay, das ist Professorenglück, aber wir bleiben dabei. Okay, also das macht dann die KI zu analysieren. Was analysiert die dann?
Die schaut sich beispielsweise an, wie häufig sind diese Laute und kann die dann automatisch rausfiltern. Also das heißt, man nimmt wochenlang auf, nicht nur hier in München, sondern auch an anderen Stellen. Und kann dann automatisch quasi diese Tierlaute raussuchen und dann für Trainingszwecke weiterverwenden.
Also dann habe ich die gefiltert, habe dann ganz, ganz viele Laute gesammelt in vielen Zoos über viele, viele Wochen. Erstmal, was bringt es und wie kommt es dann auch mit dem natürlichen Lebensraum in Verbindung?
Ja, wie gesagt, im natürlichen Lebensraum sind die Tiere kaum zu sehen, man kann es aber hören. Und genau das machen wir. Also wir arbeiten mit einer Artenschutzorganisation in Madagaskar zusammen, hängen dort Mikrofone in verschiedenen Gebieten auf und nutzen quasi dann diese Tierlaute, um die Tiere zu zählen. Also zu zählen, wie groß ist die Population überhaupt noch. Und dadurch, dass im natürlichen Lebensraum die Gebiete sehr fragmentiert sind, also zerstückelt, ist es halt schwierig, direkt zu ermitteln, wie viele Tiere kommen überhaupt noch in diesen kleinen Gebieten vor. Genau dafür nutzen wir quasi die Mikrofone, hängen die auf, machen Langzeitaufnahmen und zählen über diese Laute, wie viele Tiere von einer bestimmten Art noch vorkommen.
Und natürlich auch wieder der Folgeschluss, ohne die Voraufnahmen sozusagen in den Tierparks, wäre es dann wiederum nicht möglich zu bestimmen.
Ja, ist vollkommen richtig. Also man muss im Prinzip erstmal so eine Software antrainieren, die wir dann in Madagaskar anwenden, mit neuem Datenmaterial auffrischen sozusagen und dann eigentlich eine relativ perfekte Lösung haben, um dort Individuen zu zählen von unterschiedlichen Arten.
Okay, dann kann ich also zumindest bestimmen, wie viele gibt es überhaupt noch, weil die eben so versteckt leben. Kann ich da auch noch mehr rausfinden? Also irgendwie die Laute beim Futtern zum Beispiel oder die Laute bei der Vermehrung oder sowas? Kann man sowas auch rausfiltern dann und da mitbestimmen? Oder geht es jetzt nur darum zu zählen, wie viele Katas gibt es da gerade?
Es sind unterschiedliche Aspekte. Also man macht zum einen so ein bisschen Grundlagenforschung. Das heißt, man möchte wissen, was haben Katas für ein Repertoire an verschiedenen Tierlauten. Also man nennt das Vokalisationsrepertoire. Und das ist bei verschiedenen Lemurenarten, sind die unterschiedlich. Das ist mehr Grundlagenforschung. Die angewandte Forschung im Artenschutz wäre eher, dass man da über längere Zeit verfolgt, wie entwickelt sich so eine Population. Wird sie größer, wird sie kleiner? Und man kann dann auch Artenschutzmaßnahmen wie beispielsweise Wiederaufforstung mit dieser Methode begleiten. Das heißt, man kann dann quasi schauen, ob die verschiedenen Arten sich dann über das gesamte Gebiet ausbreiten, die Population größer wird und damit auch so ein bisschen den Erfolg von Artenschutzmaßnahmen besser beurteilen.
Und jetzt interessiert mich ja auch noch mal so ein bisschen, was sind es denn dann für Laute überhaupt, die jetzt die Katas machen?
Ja, das sind eine ganze Reihe von unterschiedlichen Lauten. Also beispielsweise Alarmrufe, wenn Feinde im Revier sind. Oder auch Paarungsrufe natürlich, das gehört dazu. Auch so soziale Kontaktrufe. Und da gibt es natürlich schöne Beispiele, die wir haben.
Du hast tatsächlich auch welche mitgebracht, in die wir mal reinhören können. Was ist jetzt das Erste?
Das wäre jetzt der Paarungsruf. Der hört sich so an.
Okay, du bist sicher, das war der Paarungsruf, ja? Also das ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt...
Bei Menschen hört sich das freundlich an, wenn man ich liebe dich sagt, das ist schon richtig. Aber ja, so ist es halt, ne? Bei dem Alarmruf, der ist richtig laut. Der hört sich so an.
Der ist auf jeden Fall mal laut, eindringlich, da kommt man schon eher hin, finde ich.
Ja klar, so ein Warnruf, der muss auch über längere Strecken quasi gehört werden können und entsprechend ist der ein bisschen kräftiger und trägt auch weiter.
Und davon gibt es jetzt sozusagen dann noch viele, viele mehr vereinzelte, wahrscheinlich genauere und die habt ihr dann alle aufgelistet und sortiert.
Ja, vollkommen richtig. Und da sind Lemurenarten sehr unterschiedlich, also in der Anzahl an Lauten. Und manche Laute, die hört man auch im Zoo häufiger als im natürlichen Lebensraum.
Zum Beispiel, was ist das dann?
Wir hatten mal so ein Beispiel von einem Bambuslemur. Der hat einen Ruf sehr häufig gemacht, den man normalerweise im natürlichen Lebensraum nur bei Jungtieren hört. Aber der hat das quasi immer gemacht, wenn ein Pfleger kam mit Nahrung. Und das war so ein bisschen dieses Rufen nach Nahrung.
Total spannend. Ein konkretes Beispiel und schon sieht man, was da alles dranhängt. Ich bin gespannt, was du bei den Giraffen noch zu erzählen hast, weil da gehen wir jetzt hin und da gibt's auch was. Von euch, glaube ich, direkt hier auch in Hellerbrunn organisiert.
Vollkommen richtig, genau. Also Giraffen interessieren uns schon seit sehr langer Zeit. Wir haben sehr viele Zoos uns angeschaut, viele Individuen. Und Hellerbrunn gehört natürlich dazu.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Und zack, da sind wir natürlich bei den Giraffen hier in Hellerbrunn. Ich bin weiter unterwegs mit Professor Paul Dierkes. Was ist jetzt bei den Giraffen von euch im Einsatz? Auch irgendwelche Audiostationen? Giraffen machen doch kaum Laute, oder?
Ist richtig. Also da muss man lange warten oder genau zuhören. Also nachts hört man, wenn sie leise sind, hört man so niederfrequente Laute. Aber für bioakustische Forschung, besser ist es, mit Bildmethoden zu arbeiten.
Bilder, das heißt, ihr habt Kameras installiert und vermutlich nachts, weil ich habe gelesen, ihr setzt immer darauf, Zootiere möglichst nachts zu beobachten, aus einem guten Grund.
Ja, der Grund ist ganz einfach, es sind keine Besucher da, es sind keine Pfleger da, es sind wenig Störgrößen. Und deswegen war so erstmals bei uns die Vermutung, man sieht gerade bei Pflanzenfressern, zu denen die Giraffen natürlich gehören, ein eher natürliches Verhalten und natürliche Rhythmen. Und das haben wir relativ früh angefangen, das ist mittlerweile schon über 10 Jahre her, wo wir in sehr vielen unterschiedlichen Zoos waren und dann geschaut haben, was sind denn überhaupt solche Rhythmen? Und das war ganz interessant zu sehen. Giraffen haben im Prinzip so zwei Ruhephasen. Einmal so um Mitternacht herum und dann in den frühen Morgenstunden. Und zwischendurch sind sie quasi viel aktiv und fressen sehr viel. Es gibt natürlich Einflussfaktoren, die diese Rhythmen beeinflussen. Und dazu zählt weniger die Größe des Geheges oder wie viele Tiere da sind, sondern das Alter spielt eine wichtige Rolle. Also je älter man die Tiere werden, desto weniger schlafen sie und desto aktiver sind sie. Man kennt es natürlich auch, ich bin ein bisschen älter, für mich ist die Nacht auch kürzer. Und Muttertiere sind auch gefordert.
Senile Bettflucht bei Giraffen, wer hätte das gedacht?
Ja, anfangs hatte ich es auch nicht gedacht, aber es ist so.
Und wie ist da jetzt der Vergleich zum natürlichen Lebensraum? Ist das da auch so?
Ja, das war so eine Frage, die uns sehr interessiert hat. Wir waren zu dem Thema dreimal in Namibia und haben dort Giraffen nachts beobachtet. Einmal zur Regenzeit, einmal zur Trockenzeit. Und das war ganz interessant, weil eigentlich die gleichen Rhythmen auch im natürlichen Habitat zu sehen waren, also im natürlichen Lebensraum, genau. Also auch diese zwei Ruhephasen und zwischendurch wurden die Tiere aktiv, haben gefressen und das war ganz interessant zu sehen. Für uns ein bisschen schwierig, weil in Namibia ist echt dunkel, wenn man da den Tieren folgen musste, sobald die aktiv wurden und dann im dichteren Gestrüpp verschwunden sind, war es schwierig, bei der Gruppe zu bleiben und die Tiere langfristig auch zu beobachten.
Ist ja dann wahrscheinlich auch immer gerade bei einer Forschung eine Sache, im Tierpark kann ich gut forschen, ja, habe ich viel leichtere Bedingungen, du hast gerade die Schwierigkeiten beschrieben in Afrika, aber natürlich weiß ich immer nicht, ist es da genauso oder doch irgendwie angepasst, da war es jetzt tatsächlich, also man kann auch ein bisschen daraus schließen vielleicht, oft passt es schon mit den gleichen Verhaltensweisen oder ist da irgendwas anderes für euch noch rausgekommen?
Ja gut, es gibt immer so ein bisschen Triggerfaktoren, bei Giraffen ist es so, die müssen viel fressen und deswegen sind sie auch nachts damit beschäftigt. Bei anderen Tierarten, nehmen wir Raubtiere, ist das natürlich anders. Sie fressen sich zu einem Zeitpunkt satt und dann, wenn es Futter gibt, das triggert quasi das Verhalten. Die Tiere werden dann aktiv, wenn sie Hunger haben, jagen, fressen und ruhen dann sehr, sehr lange. Und dieser Zeitpunkt, wann gibt es Nahrung, das ist quasi das wichtige Ereignis, was Verhaltensrhythmen bei Raubtieren prägt.
Wie ist jetzt so dein Blick auf Zoos? Also ist es vor allem natürlich eine Forschungsmöglichkeit, ist ja auch was moderne Zoos sagen, ja, dafür stehen wir auch. Wir sind eben nicht nur die Tiere für Besucherinnen und Besucher zeigen, sondern wollen auch Artenschutz aufmerksam machen, Bildungsauftrag, aber eben auch Forschungsmöglichkeiten geben. Trotzdem nochmal generell, wie blickst du auf Zoos? Was findest du positiv? Wo sagst du auch, würdest du dir noch mehr oder einen anderen Zoo vielleicht auch wünschen?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe viele Zoos gesehen und es gibt viele tolle Facetten, aber natürlich nicht jedes Gehege kann ideal sein. Es gibt immer Verbesserungspotenzial, aber viele Sachen sind mittlerweile schon sehr gut umgesetzt. Also wenn man einfach so ein bisschen in die Historie von Zoos reinschaut, vor 20, vor 40 Jahren einmal schaut, wie dort Gehege waren, wie groß die waren, wie die Gruppen zusammengestellt wurden, wie auch die Ernährung der Zootiere war, es hat sich so viel getan und das weiß man halt viel über Forschung, wofür ich hier stehe. Und dadurch, dass mittlerweile sehr viel auch dokumentiert wird, was funktioniert und dieses Wissen quasi weiter tradiert wird.
Jetzt hast du gerade die Veränderung bei den Zoos angesprochen über die Jahre. Wie ist es denn bei deiner Forschung jetzt mit Zootieren und auch mit Tieren im natürlichen Lebensraum? Was hat sich denn da getan oder was sind jetzt so deine Aspekte, die du am spannendsten findest?
Also es hat sich so viel getan und zwar dadurch, dass das Thema künstliche Intelligenz aufgekommen ist und damit auch die Möglichkeiten wirklich mit vielen Daten umzugehen, hat sich auch unsere Forschung sehr verändert. Also früher haben wir kürzere Zeiträume aufgenommen, das war viel Arbeit, sich diese Videos anzuschauen. Heutzutage sind wir in der Lage, für sehr, sehr viele unterschiedliche Arten uns das Verhalten anzugucken. Und nicht nur über ein oder zwei Wochen, sondern wirklich über längere Zeiträume, sodass man wirklich auch saisonale Unterschiede, also was passiert in den unterschiedlichen Jahreszeiten, was sind so klimatische Einflüsse, wirklich im Verhalten uns angucken können.
Hast du da noch ein konkretes Beispiel, also wo das jetzt ist, wo du sagst, ey, da müssen wir so viel aufnehmen oder sowas, wo ihr gerade dran seid?
Wir stehen davor. In Hellabrunn haben wir ein Kamerasystem oder einen Server installiert, der bereits seit, ich glaube, 3 Monaten aufnimmt.
Bei den Giraffen jetzt?
Ja, ganz genau. Also das ist jetzt hier in München im Innengehege. Wir fangen aber mittlerweile auch an, nicht nur das Nachtverhalten anzugucken, sondern wirklich 24 Stunden rund um die Uhr das Verhalten anzuschauen, um da auch tageszeitliche Rhythmen besser beobachten zu können.
Und eine praktische Frage noch, wo geht denn dann die Kamera hin im Giraffenhaus? Die muss ja unglaublich weit oben sein, dass die Giraffen das nicht stört und gleichzeitig alles drauf ist. Also unter die Decke oder wo hängt man da die Kamera?
Ja, vollkommen richtig. Also die Kameras, die hängen wirklich in 6 Meter Höhe und die Leiter muss ganz schön lang sein, damit man die befestigen kann. Zum Glück habe ich ein sehr professionelles Team. Melina beispielsweise, eine Doktorandin, die ist dermaßen geschickt, die schafft das.
Okay, also praktisch eine Artistin mehr oder weniger.
Ja, ja, aber alle Sicherheitsaspekte werden berücksichtigt.
Okay, das heißt, da wird jetzt wirklich gefilmt und gefilmt und gefilmt und dann aber von der KI, wie du ja gesagt hast, von einer trainierten KI, weil ja, muss man ja auch gut eingeben wahrscheinlich.
Ja, genau. Also die ist, es hört sich immer so einfach an. Also man nimmt eine KI und wertet das Verhalten aus. Das ist aber, ein bisschen Arbeit steckt schon dahinter. Also man muss der KI beibringen, welche Giraffe ist welche und muss dann quasi im nächsten Schritt auch die verschiedenen Verhaltensweisen antrainieren. Also was ist Stehen, was ist Liegen, was ist die REM-Schlafposition, die Traumschlafposition. Körperhaltung kann man gut im Bild erkennen und deswegen auch so einer KI sehr gut antrainieren.
Das heißt, das ist dann die Arbeit, bevor die KI sozusagen ihre Arbeit aufnimmt, musst du sozusagen und dein Team sagen, das und das bedeutet das.
Ja, ist vollkommen richtig. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Also da sind manchmal so Fallstricke, mit denen man gar nicht rechnet. Kommen wir nochmal zurück zur Bioakustik. Also gerade bei den Lemuren ist es so, dass man hier natürlich im Zoo ganz andere Hintergrundgeräusche hat als im natürlichen Habitat. Das heißt, wir haben da die Tierlaute aus dem Zoo auf den Hintergrund von ja, Madagaskar gesetzt, quasi von den Geräuschen in Madagaskar, damit das Training besser funktioniert.
Du hast so eine Atmo drunter gelegt, so Madagaskar-Atmo drunter.
Ja, vollkommen richtig. Und das war etwas, wo wir gar nicht mit gerechnet haben, weil die KI, die arbeitet quasi anders als ein Mensch. Ein Mensch achtet automatisch quasi auf diesen Tierlaut und so eine KI nimmt das ganze Signal. Und wenn der Hintergrund irgendwie was Charakteristisches ist, dann wird der Hintergrund trainiert und gar nicht der eigentliche Tierlaut. Und deswegen ist es halt wichtig, sowas mit zu berücksichtigen. Und das sind Erfahrungswerte, die wir jetzt so nach und nach quasi sammeln.
Dadurch erhofft ihr euch einfach, dass man jetzt tatsächlich auch in dieser Tierforschung in den nächsten Jahren wahrscheinlich nochmal deutliche, deutliche Sprünge machen kann, oder?
Ja, Zootierforschung war früher ein bisschen anders. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, große Datenmengen auszuwerten. Man war in 1, 2 oder 3 Zoos, hat sich die Gruppen angesehen, die Individuen angesehen. Aber mit dieser Anzahl an Individuen kann man nicht generell sagen, die Tierart verhält sich so oder so. Mit den heutigen Methoden können wir in viele unterschiedliche Zoos viele Individuen angucken. Und damit ist man statistisch gesehen auf der sicheren Seite. Also wenn man da Aussagen trifft, dann ist das schon genereller Natur. Also wir haben dann eine sehr breite Datenbasis, auch über längere Zeiträume und können dann auch, wenn beispielsweise besondere Ereignisse sind, sehr schön sehen, wie ist das Verhalten beeinflusst und wie lang dauert es, bis wieder ein normales Verhalten beispielsweise eingestellt wird. Oder was passiert, wenn ein neues Individuum in die Gruppe kommt? Also diese Akklimatisation, also wie ist diese Eingliederung in die Gruppe? Sowas kann man sehr gut dann nachverfolgen.
Wahrscheinlich ja dann auch wieder fürs nächste Mal dann auch wieder lernen. Also das ist ja wahrscheinlich dann oft das Ziel, dass ich nicht nur was beobachten kann, sondern dann vielleicht auch beim nächsten Mal mitgebe, hey, bei der letzten Giraffeneingliederung gab es da immer mal wieder Trouble, vielleicht können wir das irgendwie verändern.
Ja, ist vollkommen richtig. Also das ist ein Aspekt, wo wir auch probieren, quasi nicht nur mit einer Methode zu arbeiten. Also nicht nur Verhaltensbeobachtungen machen. Beispielsweise machen wir auch viel Mikrobiomanalysen, schauen uns den Kot der Tiere an. Und anhand der Kotzusammensetzung kann man auch Rückschlüsse ziehen, ob da beispielsweise irgendwelche Krankheitserreger drin sind und wie Behandlung, die dann notwendig ist, vom Verlauf her erfolgt. Das heißt, wir gucken uns das Verhalten an, aber auch andere Parameter, wie beispielsweise die Kotzusammensetzung.
Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und wir sind jetzt bei der Anlage von den Nialas. Hat auch mit einer deiner neuesten Studien zu tun.
Ja, es gibt viele neue Studien. Eine beschäftigt sich so ein bisschen damit, wie sich die Populationen in Zoos, speziell bei Säugetieren, verändern. Und was man da in der Studie sehen kann, und dazu gehören auch die Nyalas, dass viele Populationen älter werden. Das heißt, der Anteil sehr alter Tiere, die auch nicht mehr fortpflanzungsfähig sind, nimmt zu in der Population. Was vielleicht auf lange Sicht wirklich auch schwierig sein kann, diese gesunde Population zu erhalten.
Also so ein bisschen das Thema, in den Tierparks geht es den Tieren ja zum Glück gut. Sie kriegen genügend Futter, werden immer älter und das ist dann aber auch wieder irgendwie ein Problem, oder? Also vielleicht kannst du mal sagen, warum ist es ein Problem, wenn die Tiere in den Tierparks immer älter werden?
Im Prinzip ist es kein Problem. Das Problem entsteht im Prinzip daraus, dass der Platz in Tierparks begrenzt ist, in Zoos begrenzt ist und entsprechend nur eine bestimmte Anzahl an Individuen gehalten werden kann. Das heißt, wenn sehr viele alte Tiere in der Gruppe sind, hat man das Problem, dass man keinen Platz hat für Jungtiere. Das hat viele Facetten, also beispielsweise spielt das für viele Gruppen, dazu gehören auch die Nyalas, eine wichtige Rolle, dass immer wieder Jungtiere da sind, damit die Muttertiere quasi lernen, die Tiere großzuziehen. Wenn halt sehr viele alte Tiere da sind, kann dies nicht passieren und damit quasi auch über längere Zeit quasi dieses Wissen verloren gehen.
Also das ist wirklich so ein bisschen wichtig für eine Entwicklung von einer Gruppe und auch von den Fähigkeiten. Und ansonsten ist ja auch eine Artenschutzthematik dabei, weil die Zoos ja auch immer ganz klar sagen, wir stehen dafür, dass wir eine sogenannte Reservepopulation haben, also Tierarten, die gerade gefährdet sind, wirklich hier im Zoo haben. Und wenn die dann alle alt sind und keine Jungen kriegen können, ist auch wieder schwierig.
Ja, vollkommen richtig. Also im Prinzip muss man gerade bei den bedrohten Tierarten eigentlich sicherstellen, dass es eine intakte Population ist. Und dazu gehört eine gewisse Anzahl an Individuen und auch eine gewisse Anzahl an Jungtieren. Man kann sich das relativ einfach vor Augen führen. Wenn man sich beispielsweise die Bevölkerungspyramide in Deutschland anguckt, sieht man ja, dass es immer weniger junge Menschen gibt, was zu Problemen führt.
Rentenproblematik bei uns Menschen.
Ja, vollkommen richtig, die Rentenproblematik. Das ist aber, sagen wir, bei Menschen nicht so schwierig, weil die Population riesengroß ist. Also wie viele sind wir in Deutschland? 80 Millionen sicherlich. Das ist kein Problem. Aber bei bedrohten Tierarten ist die Population natürlich deutlich kleiner. Es gibt Populationen von 50 bis 100 Tieren oftmals. Da merkt man das sehr drastisch. Wenn da keine Jungtiere da sind, kann es dazu führen, dass quasi es kippt. Also dass diese Population nicht wirklich über längeren Zeitraum erhalten werden kann. Und das ist gerade aus Artenschutzsicht ein großes Problem.
Das ist sozusagen jetzt erstmal die Erkenntnis, okay, die Tiere werden in den Zoos sehr alt und das führt zu den geschilderten Problemen. Was ist jetzt eine Lösung? Was rät der Forscher sozusagen?
Im Prinzip ist es eine Diskussion, die man ein bisschen breiter auch anfassen muss. Also wie wichtig ist Artenschutz und was möchte man tun, um Artenschutz wirklich konsequent auch zu verfolgen? Und das ist eine Diskussion, wo Forscher vielleicht Daten liefern können, Grundlagen. Aber die Diskussion selber, die muss auf einer anderen Ebene geführt werden.
Und was sind aber jetzt Optionen? Also was könnte man denn überhaupt machen als Tierpark?
Eine Möglichkeit ist wirklich in den natürlichen Lebensraum zu schauen. Man sieht halt da, dass bei vielen Arten die Tiere nicht so alt werden. Das liegt sicherlich daran, dass eine Reihe von Gründen wie Prädatoren, Raubtiere, die Population, gerade ältere Tiere dezimieren oder auch die Grundlage, was bietet der Lebensraum, gar nicht so ist, dass die Tiere wirklich sehr, sehr alt werden können. Und entsprechend ist natürlich auch hier im Zoo die Frage, ob man bei manchen Arten zumindest so ein bisschen dieses Wissen aus dem natürlichen Lebensraum überträgt.
Also klingt ja auf jeden Fall fast schon nach ethischen Fragen. Geht es dann wirklich so weit, dass wir tatsächlich auch von Verfütterung von alten Tieren sprechen?
Das ist, es wäre ein Ansatz, aber wie gesagt, das Stichwort ethisch ist ein ganz wichtiges. Es ist eine ethische Diskussion, die man führen muss, denen sich die Bevölkerung, aber auch die Zoos stellen müssen zukünftig.
Also da sind wirklich dann auch eure Forschungsergebnisse ja auch dann wieder sozusagen Auslöser von Debatten. Was ist sonst noch was, wo du sagst, das willst du als Forscher noch irgendwie den Zoos mitgeben?
Ach, ich weiß nicht unbedingt Zoos. Also was mich natürlich interessiert, sind auf der einen Seite Tiere, aber auch die Menschen, die in Zoos gehen. Was haben Sie davon? Was nehmen Sie auch mit aus Zoos? Sodass wir neben den Tieren Studien mit Menschen machen.
Also wirklich. Also wie die Zoos auf die Menschen sozusagen, auf die Besucher wirken.
Ja, ganz genau. Also Besucherstudien nennt man das. Und das ist interessant. Also beispielsweise haben wir eine größere Studie gemacht in 20 verschiedenen Zoos, haben uns zoopädagogische Programme angesehen. Und was sind so Einflussfaktoren? Und was sich da herausgestellt hat, ist, dass sobald das Thema Artenschutz explizit in diesem Programm thematisiert wird und erläutert wird, funktionieren diese Programme besser. Also wieder quasi so ein bisschen, kommen wir zurück zum Anfang. Der Artenschutz spielt natürlich eine wichtige Rolle, um beispielsweise Forschungsmethoden in der Bioakustik zu entwickeln, aber auch als Ankerpunkt für pädagogische Programme in Zoos.
Das ist wahrscheinlich dann auch so der letzte Appell. Also wirklich dieses Artenschutzthema sollte einfach noch viel mehr verknüpft werden. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle dran. Wir berichten auch super viel drüber, aber das ist schon die Richtung, weil du eben auch sagst, nur so vermittelt man das Ganze am besten.
Ja, vollkommen richtig. Also und das ist halt wirklich ein besonderer Vorteil von Zoos, dass hier viele bedrohte Arten auch gehalten werden, die für bestimmte Lebensräume stehen in der ganzen Welt und man quasi über diese Arten genau erfahren kann, wie sie sich verhalten. Auf der einen Seite, man sieht die Tiere, aber auch, was sind so Bedrohungsgründe und welche Möglichkeiten bestehen auch im Artenschutz, diesen Arten zu helfen.
Vielen, vielen Dank, dass wir diesen Rundgang zusammen gemacht haben. Unglaublich, was alles geforscht wird von KI, Akustik und so weiter. Also toller Einblick in die Forschung in Zoos und Tierparks und ja auch im Außenbereich, haben wir ja auch gehört. In Afrika bist du ja auch unterwegs.
Ja, vollkommen richtig. Und mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht.
Das war's dann mit Mir ist ein Tier für diesmal. Wer noch mehr hören will, gar kein Problem. Wir haben ganz, ganz viele Folgen für euch im Podcast-Feed. Ich empfehle euch jetzt einfach mal die Folge, bei der ich auf Tour mit der Zootierärztin war, mit Dr. Christine Gohl an einem in Anführungszeichen ganz normalen Arbeitstag. Es war wirklich beeindruckend, was da alles los war. Folge 153 lege ich euch hiermit ans Herz. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.